Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben vorgesehen, dass wir hier vorne eine erste Diskussionsrunde machen, die noch einmal aufnimmt, was wir in den einzelnen Parallelgruppen diskutiert haben, aber vielleicht im Sinne der Schlichtschen bzw. Timmermannschen Anfrage von heute Morgen auch dahingehend erweitern, dass wir vielleicht der Frage nachgehen, was denn eigentlich aus der Perspektive der hier vorne Versammelten Gegenstand des Handelns für Politik und von Politik sein müsste. Also mit anderen Worten zu fragen, welche Auswirkungen einerseits als Folge der Demografie sich für die einzelnen Bildungsbereiche ergeben, daran anschließend der Frage nachzugehen, ob denn eigentlich die demografischen Entwicklungen dasjenige sein wird, was bis zum Jahre 2025 die Politik im Feld von Bildung beschäftigen wird und schließlich und endlich etwas zu tun, was über das hinausgeht, was der Bildungsbericht jedenfalls nur sehr vorsichtig getan hat, Entschuldigung, nämlich Handlungsnotwendigkeiten für Politik zu formulieren. Die Idee ist, dass wir dieses Podium nach einer nur ersten Runde, sitzen ja genug hier vorne, öffnen und in ein Gespräch über den Schwerpunkt des Bildungsberichts eintreten. Ich verzichte jetzt darauf, die einzelnen Personen vorzustellen, weil einerseits ist es in den Parallelgruppen geschehen, andererseits stehen, glaube ich, die nicht notwendigen Informationen auch im Programm, die wir jedenfalls für diese Runde benötigen würden. Und da ich einfach links anfange, Herr Klöß, würde ich Sie bitten, wenn Sie mal mit einem einfach Einstieg, indem Sie diesen Knopf da unten drücken, dann geht das Mikro an und wird rot, kundtun, wie Sie es eigentlich einschätzen, auch vor dem Hintergrund jener Diskussionsrunde, die Sie über Qualifizierungsstrategien für den Arbeitskräftebedarf der Zukunft gerade geführt haben. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Fissler. Herr Fissler, das tue ich sehr gerne, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Gelegenheit, auch hier nochmal zwei, drei Punkte zusammenzufassen. Die erste Frage, wie mächtig, so verstehe ich Ihren Punkt, ist die Demografie letzten Endes. Ich neige nicht erst seit heute und seit gestern, sondern schon seit längerem dazu, dass wir in der allgemeinen Wahrnehmung die Wucht der Demografie vielleicht ein bisschen zu lange vernachlässigt haben. Das wäre meine vorsichtige Vermutung. Wir können uns, wenn wir uns die Veränderung im Altersaufbau der Bevölkerung anschauen, können wir relativ gut auch auf der Basis des sogenannten Mikrozensus eine kleine Extrapolation wagen, können sagen, wenn wir von einer, das ist schon hochgegriffen, 40-jährigen Erwerbsdauer ausgehen, dann fehlen zwischen den heute 5 bis 14-Jährigen, also als eine Altersdekade, und den jetzt 45 bis 54-Jährigen, die dann ja, je weiter es nach vorne geht, aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, fehlen etwa 4,5 Millionen Köpfe schlicht und einfach, um diesen Bestandserhalt zu gewährleisten. Zwischen den jetzt 0 bis 4-Jährigen, das muss ich verdoppeln dann, ist klar, weil man macht zusammen eine Dekade aus, und den jetzt 35 bis 44-Jährigen, also die jetzt so in der Mitte des Erwerbslebens stehen, fehlen schon 6,1 Millionen Köpfe, schlicht und einfach Köpfe. Deswegen meine ich, dass diese demografische Veränderung relativ prägend ist, relativ nachhaltig ist und dass wir uns, und da unterscheiden eigentlich auch die verschiedenen Szenarien zur Arbeitsangebotsentwicklung, auf die ich mich gerne beschränken möchte, zum Arbeitsbedarfsschätzung ziehe ich meinen Hut voll auch von den Arbeiten der Autorengruppe, die eine einschlägige Studie vorgelegt hat, halte ich mich zurück. Zu den Arbeitsangeboten würde ich sagen, ist unvermeidlich, dass wir Arbeitsangebotsengpässe vor uns liegen haben. Welcher Größenordnung, welcher Qualifikationsstufen, das ist eine Frage, die man auch zu einem nur kleinen Teil relativ mechanisch entscheiden kann, sondern dort vergeben sich Veränderungsprozesse, Occupational Mobility, die berufliche Mobilität, dort ergeben sich schlicht und einfach Sogeffekte durch die Arbeitskräftenachfrage, den Bedarf auch von Unternehmen, die ja Beschäftiger sind. Dort ergeben sich relativ kurzfristig auch Veränderungen, sodass ich ein bisschen zurückhaltend bin bei der Erstellung einer Qualifikationsbilanz, aber deutlich sagen möchte, um den ersten Punkt mal abzurunden, Arbeitskräfteangebotsengpässe sind aus meiner Sicht relativ unvermeidlich. Zweitens, sind andere bildungspolitische Entscheidungen, sagen wir mal, oder Felder, bildungspolitische Handlungsfelder von ähnlicher Tragweite? Natürlich sind sie von ähnlicher Tragweite. Und nichts, was wir am Mengengerüst des Arbeitsmarktes und des Qualifikationsmarktes vor uns finden, ist nicht gleichzeitig auch ein Handlungsauftrag an alle Felder der von Politik, sich an diesem Mengengerüst zunächst mal zu orientieren. Das Mengengerüst, es gibt verschiedene Mengengerüste, die in Diskussion sind, aber am Ende des Tages bleibt, es ist ein Mengengerüst, was auf den Arbeitsangebotsengpass jedenfalls hinauslaufen wird. Wie kann man sich daran orientieren? Wie kann man möglicherweise institutionell, mit institutionellen Weichenstellungen in Politik, und zwar auf allen Ebenen von Akteuren, dazu beitragen, dass sich diese schiere demografische Komponente nicht in eine Lücke übersetzen wird. Und da würde ich gerne drei Querschnittsthemen nennen, die man möglicherweise noch vertiefend betrachten sollte. Erstens das Querschnittsthema Durchlässigkeit. Das betrifft alle Bereiche. An jedem Übergang, von einer Stufe zur anderen des Bildungssystems, ist das Thema Durchlässigkeit von herausragender Bedeutung. Und in besonderer Bedeutung mit Blick auf die Sicherung von Arbeitskräftebedarfen ist die Frage der Durchlässigkeit von dualer zu tertiärer Bildung. Also Übergang von der beruflichen Ausbildung, die durch die 60% eines Jahrgangs gehen, hin zum Erwerb eines akademischen Abschlusses. Und auch das, damit auch der obere Leistungsfähigkeitsrand des dualen Systems sozusagen aufzunehmen. Und da spielen Fragen wie die Aufstiegsfortbildung beispielsweise zentrale Rollen. Das hat auch mit der Frage zu tun, der Verfügbarkeit von Meister- und Technikerabschlüssen, die zum Teil äquivalent zu Ingenieurabschlüssen sind, in den betrieblichen Prozessen auch so gehandhabt werden. Da würde ich sagen, gehört vertieftes Augenmerk auf die Frage der Durchlässigkeit. Da kann DQR, EQR, kann Versuche bringen, über die Einstufung dort weiter gefunden zu bringen. Und das zweite Querschnittsthema ist für mich Integration. Das Thema Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, da haben wir eine so doch klare Faktenlage, was die unterschiedlichen Indikatoren anbelangt, bei der Integration in Bildung und Beschäftigung und Arbeitsmarkt, dass man daraus meines Erachtens auch eine Art Querschnittspolitik zumindest gedanklich sich vornehmen soll. Das heißt jetzt nicht, dritter Punkt, was kann Politik tun? Kein Superministerium. Das bitte nicht falsch verstehen. Aber wir brauchen, da würde ich auch Professor Welke zustimmen, wir brauchen eine ressortübergreifende Politik. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Art, sagen wir, Demografiepolitik brauchen, die drei Ziele hat. Einmal die Zahl derjenigen Menschen, die im Land leben und arbeiten können, zu adressieren. Zweitens die Arbeitszeit derjenigen, die hier leben und arbeiten, in den Mittelpunkt zu stellen. Und drittens und nach hier in dem Punkt elementar die Produktivität derjenigen, die hier arbeiten und leben, zu betrachten. Also das Bildungssystem, das Innovationssystem im Blick auf die Produktivität der erwerbsfähigen Bevölkerung zu kommen. Und da ist in der Tat eine Querschnittspolitik in dem Sinne nötig, dass über alle Politikfelder hinweg im Falle des Handelns in alle Richtungen gerichtet werden müssen, dass überall die Frage steht, welchen Beitrag, Impact Assessment so gesehen, welchen Beitrag kann eine Maßnahme leisten, um einem sich abzeichnenden Kräfteengpass zu entgegnen und welche Ziele können definiert werden und wer muss was tun. Das scheint mir im Sinne auch einer föderalen Agenda relativ wichtig zu sein, dass das über die föderalen Zuständigkeitsgrenzen hinweg.
Vielen herzlichen Dank, Herr Glöß. Gerade auch mit der Einführung der Querschnittspolitikbereiche, die deutlich machen, dass auch ein Bildungsbericht vielleicht Hinweise gibt, aber noch mehr dazu kommen muss. Herr Burg, wenn Sie so nett wären.
Ja, ich glaube, der Schulbereich hat schon schlimmere Zeiten bewältigen müssen als die kommenden 15 Jahre. Es ist so, dass die kommenden 15 Jahre geprägt werden durch insgesamt rückläufige Schülerzahlen von 2010 bis 2025 insgesamt um 17,4%. In den alten Ländern, in alten Flächenländern etwas stärker ausgeprägt, 21,6%. In den neuen Flächenländern minus 1,4%, in Stadtstaaten ein Anstieg um 6,2%. Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen läuft zwar etwas phasenverschoben, aber im Wesentlichen im Gleichtakt und nicht gegenläufig wie in früheren Perioden. Und insofern bestehen Chancen, zumindest den Lehrerbedarf in den kommenden 15 Jahren zu decken. Das wird sich aber nicht von alleine einstellen. Und von daher ist es sehr wichtig, eigentlich relativ genaue Aussagen frühzeitig treffen zu können, angesichts der Lehramtsausbildung, im günstigsten Fall 6, häufig 8, manchmal auch mehr Jahre beträgt. Es ist wichtig, dass sich die Betreffenden frühzeitig darauf einstellen können, damit der Lehrerbedarf Lehramtsfach und regionalspezifisch auch wirklich gedeckt werden kann. Spannende Frage wird sein, welche zusätzlichen Anforderungen in diesem Zeitraum hinzukommen, welche Komponenten den demografischen Effekt überlagern werden, also Thema Ganztagsbetreuung, was zusätzliche Ressourcen erfordern wird, Inklusion etwa, ohne dass heute wir genau wissen, welche Auswirkungen auf den Lehrerbedarf das im Einzelnen haben wird. Die KMK hat bereits Anfang 2009 mit ihren Stralsunder Beschlüssen Leitlinien zur Deckung des Lehrkräftebedarfs verabschiedet. Die Kultusministerkonferenz ist dabei, auch eine genaue Abschätzung des künftigen Lehrerbedarfs in Relation zum künftigen Lehrerangebot zu erarbeiten. Es ist bislang noch nicht ganz gelungen, aber die Zuversicht besteht, dass das noch in diesem Jahr gelingen könnte und dann etwas sicherer in die Zukunft geblickt werden kann. Also notwendig wäre es eigentlich Planungssicherheit zumindest für 10 Jahre besser als für den gesamten Zeitraum von 15 Jahren zu haben, um dann das Angebot auch durch geeignete Beratung gut steuern zu können.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Planungssicherheit für 10, möglichst auch für 15 Jahre. Will ich nur aus Ihrer Schlussbemerkung wiederholen. Herr Huber aus dem Ministerium, demgegenüber neben mir sitzend Herr Bucher vom Bundesinstitut, ich kann das mal gar nicht aussprechen, für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Da gibt es bestimmt eine Abkürzung, wir haben heute ganz viele Abkürzungen gelernt. WIF empfehle ich dringend als Abkürzung zu lernen, namentlich den Kollegen, Kolleginnen in der Autorengruppe. Hierfür gibt es bestimmt auch eine, aber Ihre Einschätzung interessiert uns mit der Demografie. Ob es so ist, wie Herr Schöß gesagt hat, kriegen wir wirklich Planungssicherheit für 10 Jahre.
Ich bin ja, Entschuldigung, ich bin ja stark erkältet. Ich bin also keiner aus dem Bildungsbereich, sondern ich komme aus dem der demografischen Ecke, Voraussehbar Bevölkerungsprognosen. Also das Wort von der Wucht der Demografie, das möchte ich eigentlich unterstreichen, die Wucht der Demografie, die wurde lange Jahrzehnte unterschätzt. Was wir also in unserer Arbeitsgruppe auch klar gemacht haben, oder was ich klar machen wollte, dass der Demografieprozess ein permanenter Prozess ist. Wir schauen jetzt ja nur 15, 20 Jahre an, aber eigentlich geht es ja immer weiter. Das ist ein Prozess angestoßen worden mit dem demografischen Wandel, der eigentlich nur willkürlich an einem Moment, an einem Stichtag von uns angehalten wird. Tatsächlich ist es so, dass diese Regeln zur Konsequenz für das Schulsystem, dass dass die Dinge, die früher passiert sind, nämlich Rückgang der Schülerzahlen, dass es immer im Abstand von einer Generation, so ungefähr 30 Jahren, dass diese Fragestellung wieder auftauchen wird. Sie wird vielleicht nicht so stark sein, sie wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, aber es wird immer so sein, dass dieser Bevölkerungsrückgang eine Generation später wieder da sein wird. Und zwar ist es dann die Ursache, dass der wieder auftauchen wird, ist dann nicht das Verhalten der Menschen, sondern die innere Zusammensetzung der Bevölkerung. Dann werden weniger Kinder geboren werden, nicht weil die Frauen weniger Kinder kriegen, sondern weil es weniger Frauen gibt, die Kinder bekommen können. Wir haben im Moment eine Regierung, die eher das Ganze unter ökonomischen Gesichtspunkten angeht. Das kann man so machen. Also die Jugend wird ein knapper Faktor. Die Jugend, wir haben schon viel gehört vom Arbeitsmarkt, ist das Ziel, die Produktivität des Faktors der Arbeit aufrechtzuerhalten, den Wohlstand des Volkes sozusagen aufrechtzuerhalten. Wenn ein Potenzial knapper wird, dann geht es darum, das Potenzial stärker auszuschöpfen. Das heißt für das Bildungssystem, dass sich eigentlich immer weniger leisten kann, dass irgendwelche Personen dieser knappen Jugend durch dieses System der Ausbildung durch den Rost fällt. Also Verknappung, nein, Ausschöpfung so weit wie möglich. Das Dritte, wenn man es wieder aus der Sicht des Arbeitsmarktes sieht, die jungen Leute haben immer die Funktion, neue Technologien, die sie gelernt haben an den Hochschulen oder sonst wo, in den Arbeitsmarkt hineinzutragen. Also die technische Neuerung wird durchgetragen von jüngeren Arbeitgebern. Und wenn die in einem Maße wegbleiben, dann müsste es ja bedeuten, dass diejenigen, die altern, dass deren Wissenschance nicht so sehr altern. Würde also bedeuten, dass innerhalb des Bildungssystems die Nachqualifizierung in den Berufen, also in dem Sinne, was ein lebenslanges Lernen ist, dass es stärker im Vordergrund tritt. Das bedeutet, dass die verschiedenen Aufgaben innerhalb des Bildungssystems eine andere Gewichtung erfahren müssen. So viel ist ja. Also das ist der Demografie.
Also zentrale Folgen der Demokratie für das Bildungswesen, die sehe ich im Wesentlichen darin, dass es im Grunde keine einheitlichen Wirkungen gibt. Anders als zu Zeiten des Bildungsgesamtplans, da waren eigentlich die 11 Bundesländer, standen alle vor der gleichen Frage, Expansion, weiterführende Bildung der Hochschulen und witzigerweise auch damals als Wucht empfunden, die Bewältigung der geburtenstarken Jahrgänge, Öffnungsbeschluss der Hochschulen und so weiter. Das wurde genauso kurzfristig als Wucht empfunden, obwohl die Leute auch schon alle geboren waren. Also es ist sehr merkwürdig, dass demografische Prozesse, Wellen oder Täler immer so mit Wucht plötzlich vor einem stehen, obwohl man weiß, ja, das ist ganz eigenartig. So, für mich, also einmal, es gibt da keine einheitliche, ich sage mal, Strategie mehr für die Bundesländer, das wird ja im Bericht deutlich, sondern weil die Wucht uneinheitlich trifft, gibt es die weiter wachsenden Stadtstaaten, Ostdeutschland hat schon vieles hinter sich und die westdeutschen Flächenstaaten, die kommen jetzt so richtig rein in den Schlamassel, könnte man ja auch sagen. Und die müssen dann jeweils ihre eigenen Strategien finden. Was für mich eigentlich, und das ist zu kurz gekommen hier, ganz wichtig ist, dass das lebenslange Lernen, also auch das Lernen, Weiterlernen der älteren Menschen immer wichtiger wird, auch für die Unternehmen, die deutlich mehr werden tun müssen als in der Vergangenheit. Das kommt ja bei CVTS auch 3 jetzt wieder deutlich raus. Also die Bedeutung des lebenslangen Lernens, das ist für mich ein Punkt, den ich besonders betonen würde. Und was Überlagerungsmöglichkeiten angeht von bildungspolitischen Prozessen, ich glaube, dass die Qualitätsfrage eine ist, die noch ein Gewicht gewinnt, und zwar auf allen Ebenen, in allen Stufen des Bildungssystems. Wir brauchen noch mehr Qualität, um die Wettbewerbsfähigkeit erhalten oder ausbauen zu können. Denn andere Länder tun mindestens so viel wie wir im Bildungssystem, die meisten tun mehr. Also das ist meine Wahrnehmung. Das kostet auch immer ein bisschen Geld, obwohl man nicht genau weiß, wodurch eigentlich die Qualität letztendlich erzeugt wird. Dritter Punkt war Handlungsunfähigkeiten. Ich glaube, dass es richtig wäre, nicht nur den Hochschulen, sondern auch den Schulen mehr Autonomie einzuräumen, überhaupt Bildungseinrichtungen mehr Autonomie einzuräumen. Durchlässigkeit war angesprochen, Inklusion war angesprochen, Ganztag. Und das heißt für mich auch eine stärkere Verknüpfung zwischen schulischer und außerschulischer Pädagogik. Und ich würde es begrüßen, das ist meine persönliche Meinung, wenn die Föderalismusreform im Bildungsbereich wieder zurückgenommen wird. Ja.
Das zum Keterum kennen Sie ja. Nichtsdestotrotz, es könnte vielleicht der eine oder andere dem zustimmen. Aber Herr Schilling noch.
Ja, als letzter kommen diesmal die Kleinen dran, sonst kommen immer die Kleinen als Erste dran. Also es geht um den frühkindlichen Bereich, welche Veränderungen aufgrund der Demografie wir zu erwarten haben. Das muss man ganz klar, wie eben auch hier schon angedeutet, zwischen Ost und West teilen. In Westdeutschland ist eigentlich der demografische Rückgang in den Kindertageseinrichtungen schon abgeschlossen, oder fast abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt eher mit konstanten Zahlen in den nächsten 10 Jahren zu tun. Und dort ist dann eben, das ist ja dann schon die zweite Herausforderung oder der zweite Punkt, der hier behandelt werden sollte, eben welche überlagernden Aspekte gibt es hier, schon mehrfach erwähnt, eben der Ausbau der Angebote für unter Dreijährige, der eben das System vor erhebliche Herausforderungen stellen wird, und wir haben uns dann eben jetzt auch auf diese Personalfrage konzentriert, und hier ist eben ein erheblicher Personalzusatzbedarf notwendig, nicht nur im Bereich der Erzieherinnen, sondern eben auch im Bereich der Kindertagespflegepersonen, zumindest wenn man den Wünschen oder den Ausrichtungen der Programme eben folgt. Wenn wir jetzt nochmal die Demografie in Ostdeutschland uns angucken, dort zeigt sich eine zweite Welle des Rückgangs der Kinder im Kindergartenalter und auch der unter Dreijährigen. vor allem in den nächsten 15 Jahren um bis zu 20%. Wobei hier eben auch das Problem, dass es auch in der Arbeitsgruppe angesprochen worden ist, zunächst mal auch ein bisschen hochgeht, ein etwas höherer Bedarf ist, der aber danach wieder absinkt, und es ist politisch sehr schwierig, das eben durchzusetzen. Im Mehrbedarf, wo absehbar ist, in 4-5 Jahren ist er dann eben auch nicht mehr vorhanden, und von daher, wie kann man damit umgehen. Und damit komme ich dann auch schon zu den Handlungsherausforderungen. Drei Punkte will ich an dieser Stelle nennen. Einerseits, der Ausbau muss vorangetrieben werden. Der Ausbau besteht im Westen. Der Ausbau besteht immer in der Gefahr, dann eben, dass die Qualität darunter leidet. Ein schönes oder ein Punkt, an dem man eben sich das genau angucken muss, ist die Kindergartengruppen, die für Zweijährige geöffnet werden. Dieses ist ein schnelles und probates Mittel, um eben Angebote für Zweijährige zu schaffen. Aber sie stehen natürlich in der Gefahr, den Bedürfnissen der Zweijährigen nicht gerecht zu werden. Und hier muss eben genau hingeguckt werden, wie das sich entwickelt. Ein anderer, bezogen auf Ostdeutschland, ist es natürlich so, wenn Kapazitäten zurückgehen, können natürlich hier auch im Grunde genommen die Kapazitäten genutzt werden, um die Qualität zu verbessern. Im Vergleich zum Personaleinsatz zeigt sich, dass für den Kindergarten offensichtlich weniger Personalressourcen eingesetzt werden als in den westlichen Ländern. Einige Länder haben ja auch schon darauf reagiert und den Personalschlüssel programmatisch versucht oder haben sich vorgenommen, diesen eben auch zu verbessern. Um dem Ausbau gerecht zu werden für die unter Dreijährigen, ist mehr Personal notwendig. Ich hatte das erwähnt. Hier ist, das haben wir dann eben auch diskutiert, reichen die Ausbildungskapazitäten aus, die momentan vorhanden sind, um diesen zusätzlichen Bedarf zu decken. Sie reichen nicht vollständig aus, das haben einige Untersuchungen dazu gezeigt, aber es ist auch nicht so dramatisch, dass es nicht zu bewältigen ist. Also hier ist auf jeden Fall die Herausforderung, dass die Ausbildungskapazitäten erhöht werden. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch, ob das eben alles über Erzieherinnen geschehen sollte, Kinderpflegerinnen in einigen Bundesländern ja auch noch, ob es eben über akademisch Ausgebildete, diejenigen, die eben jetzt die Bachelorstudiengänge zur Frühpädagogik angefangen haben. Das wird sicherlich ein Zukunftsmodell sein, auch langfristig eine wichtige Qualitätsverbesserung im Bereich der frühkindlichen Bildung. Aber Herr Rauschenbach hatte darauf hingewiesen, dass es ein Prozess von 150 Jahren ist. Und von daher sollte man es sich nicht, also es hängt einfach damit zusammen, dass es eben, es sind ja momentan viele vorhanden, die eben nach und nach dann eben auch umgestellt werden muss. Von daher, die Frage der Akademisierung löst immer so Ängste aus. Jetzt wird alles teurer und so weiter, wenn man sich das mal realistisch vergegenwärtigt, ist es ein langsamer Prozess, den man auch gestaltet.
Und ich habe nicht Herrn Weißhoff vergessen, als Sprecher der Abgeordnetengruppe. Jedenfalls hier auf dem Podium erstmal das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Wenn ich die Fragen mir durchsehe, dann würde ich schon sagen, dass die Wucht der Demografie eigentlich gar nicht direkt auf das Bildungssystem wirkt, sondern indirekt, nämlich über die Wucht der Demografie am Arbeitsmarkt, die Herr Klöß einleitend dargestellt hat. Ich glaube, dass aufgrund dieser Situationsanalyse, dass nun durch die Arbeitsmarkt- oder durch die demografische Entwicklung aus deutlich geringeren Altersgehorten eine steigende Anzahl von Akademikern oder auch Facharbeitern usw. rekrutiert werden müssen, um das Arbeitskräftepotenzial sicherzustellen. Das ist eigentlich die Wucht der Demografie, die jetzt auch das Bildungswesen trifft, nämlich als eine Erwartung an das Bildungssystem, über eine Qualifizierung der nachwachsenden Generation genau das sicherzustellen, was Arbeitsmarkt, Beschäftigungssystem und die Gesellschaft insgesamt brauchen. Und diese sozusagen externe Erwartung oder dieser zunehmende gesellschaftliche Druck auf das Bildungssystem trifft natürlich auf interne Steuerungs- und Organisationsprobleme, die natürlich auch durch den demografischen Rückgang im Bildungssystem selbst entstehen. Und darauf muss eben auch das Bildungssystem gewappnet sein. Und es muss jetzt in der Reaktion auf demografische Herausforderungen beide Anforderungen vermitteln. Einerseits dieses Problem der zunehmenden Qualifizierung, auf der anderen Seite der Sicherung eines qualifizierten, auch wohnortnahen und so weiter Standortsystems und der Bedingungen gerade rückläufiger Entwicklung in den peripheren Regionen. Herr Buch hat das ja bei uns in der Arbeitsgruppe nochmal dargestellt, wie stark diese negativen Entwicklungen in der bildungsrelevanten Bevölkerung gerade in weiten ländlichen Regionen sind, wobei es da auch unterschiedliche Entwicklungen gibt, aber zumindest die sind natürlich sehr davon betroffen. Und da ist vielleicht diese Vokabel von der Durchlässigkeit, Herr Grüß, die Sie genannt haben, vielleicht durchaus auch eine angemessene. Ich hatte in der Arbeitsgruppe den Begriff von den maßgeschneiderten Anzügen, Bildungsanzügen für Regionen, die Herr Remmers schon mal in den 70er Jahren bemüht hat, in den damaligen Bedingungen des Rückgangs der Schülerzahlen, wo er eben meinte, es helfen sicher keine Globallösungen oder auch flächendeckende Lösungen für einzelne Länder, sondern man braucht vermutlich eine Durchlässigkeit in der Weise, dass zwischen den einzelnen Bildungsbereichen Durchlässigkeit existiert, zwischen verschiedenen Bildungsgängen und dass eben die Politik, und das wäre natürlich genau die Gestaltungsaufgabe der Politik, dass sie einerseits diese Flexibilisierung der Systemlösung gestattet, aber dass sie zum anderen auch, und das wurde auch in unserer Arbeitsgruppe deutlich, doch sehr viel klarere Richtlinien und Ziele für die weitere Entwicklung setzt. Weil das genau dann auch wieder für die Regionen gewisse Sicherheit schafft, dass sie in ganz bestimmter Weise agieren kann. Also was soll geschehen, um zum Beispiel im Bereich der sonderpädagogischen Förderung, wie soll ein fördernder Unterricht passieren, wie kann man erreichen, dass diejenigen, die jetzt vom Zugang zum dualen System ausgeschlossen sind, wie kann man ihnen den Zugang in das duale System eröffnen. Und da wird es vor allem auch sehr stark davon abhängen, dass entsprechende finanzielle Prioritäten in den Ländern vor allem gesetzt werden.
Ja, wenn ich nochmal versuche, bevor ich jetzt öffne und auch schon den ersten auf der Liste habe, über die Wucht der Demografie nachzudenken, dann ist die erste Bemerkung, sie kommt immer ganz überraschend. Zweitens, diesmal kommt sie aber nicht nur überraschend, sondern auch höchst unterschiedlich. Es gibt weder einheitliche Wirkungen noch einheitliche Strategien. Gleichzeitig höre ich aber aus den Beiträgen heraus, dass, wenn ich richtig gezählt habe, es zumindest 5 Bereiche gibt, mit denen sich Bildungspolitik beschäftigen muss. Der erste hat eben nochmal in dem Beitrag von Horst Weishaupt eine Erweiterung erfahren, nämlich die Frage der Durchlässigkeit, die man sicherlich von Herrn Klöß pointiert auf den Bereich dualtertiärer Bereich sicherlich weiter ausdehnen kann. Das Stichwort Inklusion ist sicherlich ein solches, was eine Rolle spielen wird, aber es geht auch um regionale Fragen. Der zweite Punkt, der, glaube ich, am heutigen Morgen, aber auch in den einzelnen Parallelgruppen eine Rolle gespielt hat, ist die sehr offene Vokabel der Integration. Damit gemeint, dass Personen integriert werden in diese Gesellschaft. Der Bundespräsident hat ja gestern sich dazu geäußert. Auch das ein Gesichtspunkt, der eine Rolle spielt. Der dritte Gesichtspunkt, den ich gelernt habe, ist die Frage lebenslanges Lernen aus dem Wohlfeilen der Sonntagsreden herunterzuholen. Es gehört sich, dass man die Vokabel beherrscht, 3-mal L, passt dann auch in der englischen Übersetzung gleich, aber das kann es, glaube ich, nicht gewesen sein. Was tut eigentlich die Bildungspolitik, um das zu realisieren? Ich glaube, der vierte Gesichtspunkt, der Frage der Qualität nachgeht, übrigens ein Lieblingsthema von Herrn Löber, der das immer gern zum Schwerpunktthema des Bildungspolitikers macht. Und irgendwann wird es noch passieren, weil es einfach passieren muss, glaube ich, wird immer wichtiger werden. Ein ganz entscheidender Faktor ist der fünfte, nämlich wie gehen wir eigentlich mit den Personalbedarfen der unterschiedlichen Bildungsbereiche in der nächsten Zeit um. Es sind, Herr Schilling hat es an seinem Bereich deutlich gemacht, Herr Buhr hat es nochmal deutlich gemacht, mit der Forderung nach einer Planungssicherheit für nur 10 Jahre, sozusagen untere Variante. Es geht um die Zukunft des Bildungswesens, an der Stelle in ganz besonderer Weise. Und Herr Klöß hat ja einfach nur von der Lücke am Anfang gesprochen, die er mit einer Millionenzahl beziffert hat.
Von dieser Lücke wird auch das Bildungssystem und werden die einzelnen Bereiche des Bildungswesens betroffen sein. Ganz notwendig. Und wie man damit umgeht, wie man hier eingreifen kann, Herr Buber hat das an dem Beispiel Bayerns beschrieben und der Versuche über Beratung, auch zumindest für den Schulbereich, die notwendige Zahl an Lehrern und Lehrerinnen zu gewinnen, wird sicherlich eine der Fragen sein, die uns in nächster Zeit beschäftigen. Für mich ist jedenfalls diese erste Runde hier vorne zunächst einmal, bevor wir jetzt öffnen und Herrn Rauschenbach das Wort geben. Also von daher, die Diskussion ist für alle eröffnet. Herr
Rauschenbach. Ich habe drei Fragen. Die erste geht an Herrn Glöß. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben Sie aus meiner Sicht, ich spitze es mal am Fluss zu, eigentlich die wesentlichste Variable gar nicht genannt. Das ist nämlich die Erwerbstätigkeit der Frauen. Das scheint mir der wesentlichste Einflussfaktor in den nächsten Jahrzehnten und Jahren zu sein. Und vielleicht kommt es bei Ihnen implizit vor, ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil ich kann nicht einfach demografische Altersgruppen miteinander vergleichen, in dem Wissen sozusagen, dass nie alle gearbeitet und nie Vollzeit und so weiter. Also das heißt, da steckt ja eine ganz wesentliche Komponente drin. Ich nenne es deshalb, weil Herr Schilling am anderen Ende sozusagen was Kinderbetreuung hat, weil ja gewissermaßen die Reaktion auf diese gesellschaftliche Umsteuerung ist, dass sehr viele Frauen berufstätig werden müssen und dass wir gleichzeitig zumindest auch nach unserem Bericht ja eine deutliche Tendenz zu den Dienstleistungsberufen und dort wiederum zu den personenbezogenen Dienstleistungsberufen haben. Also deswegen glaube ich, dass das eine ganz wichtige Variable sein wird, über die man auch diskutieren muss und die Folgen für die Umsteuerung. Da würde ich gerne nochmal, würde mich interessieren, sozusagen, wie Sie es einschätzen, wenn Sie es nicht dezidiert genannt haben. Zweiter Punkt. Mir ist das ein bisschen zu harmonisch diskutiert worden, oder sage ich jetzt mal zu sehr im Moment im Nebeneinander. Da sagen wir ja, also wie schaffen wir es über Durchlässigkeit noch mehr ins Hochschulsystem zu bringen. Herr Schilling sagt, wir brauchen ein bisschen Personal mehr an den Fachschulen, weil wir mehr Erzieherinnen brauchen. Aber irgendwo haben wir nur eine bestimmte endliche Menge von in einer Altersgruppe. Das heißt, wie gehen wir eigentlich mit dem Verdrängungs-, Substitutions- und Konkurrenzproblem eigentlich um, dass wir sozusagen bei schrumpfenden Jahrgängen sozusagen alles gleichzeitig bedienen wollen? Geht die duale Ausbildung über den Jordan oder was heißt das eigentlich? Also dieses Nebeneinander würde mich nochmal interessieren, weil wir so tun, jeder hat Wünsche, äußert die und das ist problemlos zu lösen. Man könnte ja freundlicherweise sagen, es ist wunderbar, dadurch wird das Übergangssystem in der Tendenz verschwinden, dadurch wird vielleicht Arbeitslosigkeit massiv zurückgehen. Das wären ja die positiven Effekte. Trotzdem müssen wir uns irgendwie auch mal im Nebeneinander über diese verschiedenen Faktoren verständigen, was das tatsächlich auslöst. Mein dritter Punkt, der geht eigentlich von Herrn Halbhuber, glaube ich, ganz rüber auf die andere Seite, müssen wir nicht deutlicher und schärfer das diskutieren, was Herr Bucher der Sache nach, sozusagen der Struktur nach angedeutet hat, nämlich Bestandsgefährdung in bestimmten Regionen von Institutionen. Wir reden über Personal, wir reden über Finanzen, am Schluss geht es um Einrichtungen. Wir haben in den 90er Jahren massenhaft Kindertageseinrichtungen aus Deutschland schließen müssen, weil es sozusagen einfach nicht mehr ging. Und stehen wir nicht vor ganz neuen Herausforderungen, ob wir die berufliche Bildung nehmen, was Herr Bethke uns immer wieder gesagt hat, wir können nicht an jedem Ort sozusagen Ausbildungsstätten, berufliche, berufsbildende Schulen halten. Wir können möglicherweise bei einigen Schularten das nicht regional in der Grundversorgung sicherstellen und, und. Also müssen wir diese Dinge, die wir hier nicht diskutieren, deutlich unter diesem regionalen Gesichtspunkt nochmal bilanzieren, was das eigentlich tatsächlich an Bestandsgefährdung bedeutet.
Schönen Dank. Herr Klöß, ich würde die erste Frage einfach direkt an Sie geben.
Ja, gerne. Vielen Dank. Herr Rauschenbach, ja. Richtig, die Frage habe ich aus bestimmten Gründen nicht erwähnt, als eigene Gruppe. Ich habe ja keine eigene Gruppe sozusagen vorgestellt.
Also, wir schon 10 genannt.
Moment, ja. Mein Querschnittsthema ist die Demografiepolitik. Köpfe, Zeit, Produktivität. Bei den Köpfen reden wir über Zu- und Abwanderung. Da reden wir auch über Kinderzahlen, Geburtenzahlen. Bei Zeit reden wir über die Arbeitszeit, die pro Erwerbsperson zur Verfügung stehen. Da genau kommen die Frauen ins Spiel. Da kann man simulieren, das kann man ganz gut machen. Wenn man den Abstand der Partizipation zwischen Männern und Frauen halbiert, bedeutet das von Status quo über Mindestzins nach vorne, wie wir jetzt etwa 1,5 Millionen zusätzliche Köpfe in Anspruch stechen. Ja? Das ist also ein großer Treiber. Wenn Sie mit 67 können Sie sagen, jedes Jahr, was man länger arbeitet, bedeutet ungefähr kosten wohl 1 Million. Also, was ich damit sagen will, ist, wir können über die Mobilisierung von Potenzialen, endogene Potenziale, wir können eine ganze Menge an der schieren Zahl derjenigen, die prinzipiell erwerbsfähig sind. Ich würde, Herr Weißhoff, Ihnen da würde ich gerne recht geben. Mein Punkt ist der Arbeitsmarkt an der Stelle, also Bildung als die Vorstufe zum Arbeitsmarkt. Da werden die Engpässe relevant. Und da bewegen sich dann auch die Beschäftiger, die Abnehmer von Qualifikationen. Und da werden dann völlig neue Knappheitsverhältnisse am Arbeitsmarkt werden wirksam und treiben dann an Nachfrage sui generis beispielsweise, dass man tertiäre Abschlüsse sozusagen versucht, aus dualen Abschlüssen heraus zu generieren, über die dualen Studiengänge beispielsweise. Da passiert etwas so Marktmäßiges an der Stelle, was einen ganzen Teil der potenziellen Lücke, die sich schier allein aus der Demografie ergibt, schließen kann. Die Frage ist, ob sie komplett geschlossen werden kann und ob das, was hier auch schon den Verdrängungswettbewerb nennen, aushebeln kann. Ich glaube, lässt sich nicht ganz aushebeln. Es wird Substitutionsprozesse geben, weil die Zahl der Köpfe endlich ist. Die Zahl der Köpfe ist endlich. Und wir werden über Zuwanderung, über Replacement Migration, diese Delta werden wir nicht schließen können, es sei denn, wir machen Zuwanderung in einer Größenordnung, wie wir es uns bisher nicht mehr vorstellen können, weit über 500.000 pro Jahr netto. Das ist unrealistisch. Das hatten wir mal in der Wiedervereinigung, als der Bosnien-Konflikt beispielsweise war. Da hatten wir in der Spitze mehr als 500.000 Zuwanderung netto pro Jahr. Das werden wir erstmal sich nicht mehr kriegen. Das heißt, die Zuwanderung geht nicht. Wir müssen mit den Köpfen, die wir haben, müssen wir klarkommen. Und die müssen wir, und da ist die Qualitätssicherung wichtig. Genau. Qualitätssicherung, wie kriegen wir die Kompetenzsteigerung über jeden einzelnen Kopf hinweg? Und dann kommt der Bildungsökonom durch. Dann müssen wir investieren. Dann müssen wir Frontloading machen. Dann müssen wir dort, wo es öffentliche Güter sind, wo es Bildungsexternalitäten gibt, müssen wir verstärkt investieren. Und last but not least, mein abschließendes Plädoyer: Hören wir auf mit dieser OECD-BIP-Anteilsbetrachtung der Bildungsausgaben. Hören wir damit auf und schauen uns lieber an, wie viel investieren wir pro Kopf. Denn da ist die Demografie dann wieder der Punkt. Wenn rückläufige Jahrgangsstärken bedeutet, bei gegebenen nominalen Ausgaben bedeutet es pro Kopf Ausgabensteigerung zur Qualitätsverbesserung.
Ja, also dieses Konkurrenzproblem zwischen Berufsbildung und Hochschulen könnte man auf den ersten Blick vermuten. Aber wenn ich mir jetzt die Prognose hier angucke auf Seite 162, dann heißt das doch erstens, dass im Bereich der Berufsbildung ein sagen wir, Arbeitskräfteüberangebot langsam abgebaut wird, während es im Hochschulbereich Angebot und Nachfrage relativ gut gemischt sind. Jetzt, wenn man das nach Fächern sieht, ist es unterschiedlich. Nichtsdestotrotz würde ich auch vermuten, dass je knapper sozusagen Arbeitskräfte werden, umso stärker wird die Konkurrenz zwischen Hochschulsektor und Berufsbildungssystem sein, zumindest mal um die Hochschulzugangsberechtigung haben, ne, weil die ja beide Optionen haben. Also das ist der eine Punkt. Der andere ist der, betrifft jetzt eher die Anerkennungsfrage zur Durchlässigkeit ins Hochschulsystem für die, die eine Berufsausbildung haben, aber keinen formalen Zugang, also kein Abitur. Da frage ich mich immer, ich finde das im Prinzip erstmal richtig, das Stichwort ist Durchlässigkeit, aber bei dieser ganzen Diskussion kommt mir ein Punkt zu kurz, das sage ich jetzt als Universitätsvertreter, wo, an welcher Stelle wird eigentlich getestet, ob diejenigen, die gerne darüber möchten, die kognitiven Fähigkeiten haben, um eine Wissenschaft zu studieren. Denn berufliche Erfahrung alleine sagte mir noch gar nichts. Was hast du, André?
Testen wir ja bei den Abiturienten auch nicht.
Ja, genau. Ja, deshalb. Ich möchte über die heilige Kuh jetzt nicht diskutieren, aber auch das könnte man zum Thema machen und da gibt es eine ganz andere Lösung. Aber das wäre eine Revolution in Deutschland.
Dass der Bildungsbericht zur Revolution anders gibt, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Aber nichtsdestotrotz hat Buchmann noch eben kurz.
Herr Lauschenbach hat angesprochen, die Auslastung von Einrichtungen. Und diese Auslastung von Einrichtungen ist ja nur eine Komponente der Lebensqualität, die in den besiedelten Regionen stattfindet oder nicht stattfindet. Deswegen heißt es, es geht hier um die Tragfähigkeit von Regionen. Diese Tragfähigkeit ist mit dem Rückgang der Bevölkerung weitgehend gefährdet in vielen Bereichen. Das heißt, wir müssen uns ein neues Städtesystem ausdenken, was der dünneren Bevölkerungsdichte angemessen ist. Das mir vorgeordnete Ministerium, sehr für Raumordnung zuständig, hat er entworfen, so ein Leitbild der dezentralen Konzentration, dass man zwar in der Fläche bleibt, dass man bei in der Fläche sozusagen die Bevölkerung bündelt. Das wäre also so ein Vorschlag, der also weit über die Bildungspolitik hinausgeht, dass man sozusagen das Städtesystem neu sortiert.
Ich wollte zu dem Bereich Durchlässigkeit hinsichtlich Hochschule was sagen, nämlich zum einen, dass die Analyse ja zeigt, derer, die mit Begabtenprüfung, mit Eignungsprüfung, mit Berufserfahrung die Hochschule gehen, dass dieser prozentuale Anteil über Jahre hinweg sich nicht in nennenswerten Größenordnungen bewegt. Da passiert sozusagen überhaupt nichts, obwohl die Möglichkeit ja schon länger durchaus vorhanden ist. Sozusagen jetzt auch persönlich als Hochschullehrerin gesprochen, ich auch die Erfahrung habe, dass eben Erzieher, die ja häufig aufgrund der Berufserfahrung in die Hochschule gehen, um dann eben Grundschullehrer zu werden, ich damit schlicht und ergreifend super schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also da gibt es natürlich jetzt keine systematische Erhebung, die ist mir jedenfalls nicht bekannt, in dem Falle schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil einfach man deutlich gemerkt hat, dass die Personen an ihre Grenzen gekommen sind und das einfach nicht bewältigen konnten. Insofern ist wieder die Frage, muss nicht sozusagen da eine Überprüfung irgendwie stattfinden. Ja, und dennoch eine letzte Bemerkung zu dem Thema Fachhochschulzugangsberechtigung. Hier haben wir ja ganz klar die Situation, dass ganz viele, die die Fachhochschulzugangsberechtigung erworben haben, selbige nicht nutzen. Da ist ja eine ganz große Lücke, wo Potenzial sichtbar ist, was aber, denke ich, auch an der Art und Weise liegt, wie man diese Qualifikation erreicht. Ich erreiche sie nämlich, indem ich eine duale Ausbildung unter Umständen abschließe und sie dann sozusagen dazu noch bekomme. Aber die Intention letztlich bei vielen gar nicht ist, dann wirklich studieren zu gehen. Die Frage ist, ob man hier sozusagen ansetzen kann, sich darauf einfach weiterzuentwickeln und dieses Potenzial noch zu nutzen.
Schönen Dank. Jetzt aber Martin B.
Ja, also bezogen auf diese Frage der Durchlässigkeit. Wir haben in allen Bundesländern hinreichend viel Regelungen, die Auszubildenden, die einen Berufsabschluss im dualen System oder auch im vollzeitschulischen Berufssystem gemacht haben, den Zugang zur Hochschule eröffnet. 40 Seiten Sonderregelung in 16 Bundesländern, die Zugangsquote angeht, so gut wie nicht bewirken. Weil offensichtlich die Distanz zwischen der Berufsbildung und der Hochschule, und da stimme ich also dieser Timmermann voll zu, so groß ist, dass diese Abstände dadurch durch solche Sonderregelungen immer verbunden, fast in allen, verbunden mit 2 Jahre Berufserfahrung. In 2 Jahren Berufserfahrung haben die meisten mehr verlernt als neu dazugelernt von dem, was sie, also, und haben auch ganz andere Perspektiven gewonnen, nämlich Geld verdienen und verdienen gutes Geld, wenn sie wirklich als Fachkräfte eingesetzt werden. Ich denke, der Weg kann nur anders gehen und das wundert mich etwas, dass Herr Klöß darauf kommt. Wir brauchen eine generelle Anhebung der kognitiven Leistungsfähigkeit und da kommen dann die Aspekte rein, Herr Timmermans, die Sie im Auge haben, die brauchen wir auch in der Berufsbildung. Denn es ist ja grotesk, dass wir so tun, als ob wir mit dem normalen Hauptschulabschluss von vor 10 Jahren oder so heute auch noch angemessen die kognitiven Anforderungen, die eine anspruchsvolle Berufsausbildung sowohl im kaufmännischen, wie im sozialpflegerischen, wie im technischen, gewerblichen Bereich stellen, wirklich angemessen erfüllen können. Die langjährigen Klagen der Unternehmen, also da kommt dann immer wieder dann dieses ominöse Wort der Ausbildungsreife. Wir kennen dieses Wort seit 60 Jahren. Dass die Schulabsolventen fast immer nicht ausbildungsreif genug waren. Aber es könnte schon sein, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, die tatsächlich nicht zuletzt aufgrund neuer Technologien, nicht zuletzt aufgrund zunehmender nationaler und internationaler Verflechtung der Wertschöpfungsprozesse in einer Situation sind, wo wir nur durch wirklich auch eine verbesserte kognitive Ausstattung derjenigen, die eine Berufsausbildung finden. Und dann haben wir andere Chancen der Durchlässigkeit. Aber es geht in meinen Augen nur über diesen Weg. Und das heißt, wir müssen auch andere Verteilungen zwischen berufsschulischer und betrieblicher Ausbildung haben und darüber nachdenken. dann wird irgendwo ein Schuh raus. Und ich denke, die Demografie gibt uns genug Anlässe, dieses zu tun, weil wir eben in vielen Regionen offensichtlich Konstruktionen brauchen, der Weiter. Wir haben darauf hingewiesen, die eben sich von den alten, eingefahrenen wirklich unterscheiden.
Herr Wolter? Ja, ich fühle mich nur noch etwas provoziert zu dem Thema Durchlässigkeit zu sagen. Ich bin ja jemand, der sich inzwischen fast 3 Jahrzehnte mit dem Problem Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschule beschäftigt. Also zunächst einmal, traditionell war ein Engpass bei den Zugangsregeln der Hochschulen. Das ist in den letzten Jahren erheblich liberalisiert worden, nicht zuletzt durch Beschlüsse der Kultusministerkonferenz im vergangenen Jahr, wonach also wir jetzt in Deutschland eine Regelung haben, dass zum Beispiel Absolventen einer beruflichen Fortbildungsprüfung automatisch die allgemeine Hochschulreife bekommen. Wie viele davon tatsächlich in Zukunft Gebrauch machen werden, ist eine ganz andere Frage. Meine These ist immer, die Berufsbiografie eines Meisters zählt nicht primär zum Hochschulstudium. Dahinter stehen ganz andere biografische Verläufe. Es könnte sein, dass wir da gar nicht auf die richtige Gruppe gucken, wenn wir diese Diskussion ganz stark auf Meister und andere Absolventen beruflicher Fortbildungsprüfungen zuspitzen. In der Vergangenheit, die Zahlen sind ja im Bildungsbericht alle veröffentlicht, ist absolut richtig. Wir haben bundesweit einen Anteil von etwa 1% an Studienanfängern, die über solche speziellen Zulassungsregelungen für Berufstätige in die Hochschule kommen. Das hängt aber nicht nur mit engen Zugangsregelungen in der Vergangenheit zusammen, das hängt natürlich aber auch in ganz hohem Maße damit zusammen, dass die Studienformate der Hochschulen nicht gerade besonders auf die Gruppe von Personen mit Berufserfahrung zielen. Wir haben im internationalen Vergleich ein absolutes Defizit an organisierten Teilzeitstudiengängen. Wir haben viele Teilzeitstudenten, aber wir haben ein absolutes Defizit an organisierten, als Format organisierten Teilzeitstudiengängen. Wir haben ein absolutes Defizit an berufsbegleitenden Studiengängen, was nochmal was anderes ist als Teilzeitstudiengänge. Und wenn wir tatsächlich mehr Berufstätige für die Hochschulen gewinnen wollen, als einen Kompensationsmechanismus für den zukünftigen Fachkräftebedarf, dann geht das nur durch eine Verbindung von liberaleren Zugangsregelungen. Da sind wir halbwegs auf einem guten Weg mit neuen Studiengangsformaten der Hochschulen. Sonst wird das nicht funktionieren. Was die Qualitätsbefürchtungen betrifft, kann ich nur darauf verweisen, es gibt mindestens ein Bundesland, wo das durch eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen, wo man dieser Frage etwas genauer nachgegangen ist, das ist Niedersachsen. Analyse des Statistischen Bundesamtes, glaube ich, Herr Hettmeier vor 2 Jahren veröffentlicht, zu den Studienabbruchquoten. Danach muss man sagen, also auf der Basis einer sehr geringen Zahl von Berufstätigen, die ins Hochschulstudium gewechselt sind, kann man eigentlich die Befürchtung zerstreuen, dass es in dieser Gruppe zu einem signifikant höheren Abbruchverhalten und einem signifikant schlechteren Studienerfolg kommt. Das trifft soweit für die Vergangenheit nicht zu. Man muss allerdings auch sagen, es ist bislang weniger als 1%. Es ist in gewisser Weise, ich bin kein Anhänger des Elitebegriffs, aber es sieht ein bisschen so aus, als ob die Hochschulen da eine gewisse Elite aus dem Beschäftigungssystem abgezogen haben. Und unter dieser Voraussetzung ist der Studienerfolg auch relativ hoch gewesen. Daraus kann man aber noch keine Prognose ableiten. Wenn wir den Anteil der Berufstätigen im Hochschulsystem erheblich steigern, verändern sich natürlich auch die Ausgangsbedingungen, weil diese Gruppe dann eine andere Zusammensetzung aufweisen wird. Insofern kann man hier sozusagen das, was wir aus der Vergangenheit wissen, nicht unbefangen in die Zukunft fortschreiben. Aber bislang ist es nicht so, dass wir hier eine Gruppe in die Hochschule geholt haben, die dann massenhaft scheitern. Das Gegenteil ist der Fall.
Dankeschön. Herr Klöß, nur noch mal, was die Nachfrage an Sie, was Sie sich erwarten von der Durchlässigkeit, die Sie ja gerade so betont haben, vom dualen ins tertiäre System. Im Augenblick, also bis dato, das hat eben Herr Wolter ja noch mal deutlich gemacht, war das nicht ein sehr erfolgreiches Projekt.
Er hat gesagt, es war quantitativ nicht bedeutsam, ja. Es war kein Beleg dafür, die 1%. Ja.
Machen Sie nochmal.
Das nicht funktioniert, hat er ganz andere gesagt.
Ja.
Also bitte Vorsicht. Und Herr Wendke, bei aller Sympathie nicht zurückfallen, in zu sagen, Ausbildungsreife haben wir vor 60 Jahren schon diskutiert. Es gibt erstens die PISA-Gruppe, die haben wir vor 60 Jahren nicht gehabt. PISA-Gruppen 001, Moment. Und das Zweite ist, Wir haben, glaube ich, im Ausbildungspakt 2004 gab es eine sehr, sehr langwierige, umfassende Befassung mit der Frage, was ist ausbildungsreif? Das haben alle Sozialpartner, alle Ministerien mit der BA zusammen einen Katalog so definiert, was man heute erwarten können müsste, um von ausbildungsreif zu sprechen. Ich glaube, das war eine bahnbrechende Arbeit. Was meinen Sie, bahnbrechende Arbeit, die abgeräumt hat, dass immer einen mit dem Finger auf die anderen zeigt. Ich glaube, da sollte man eigentlich drüber weg sein, über das Thema. Und dass ausbildungsreif ein Thema ist, ich glaube, damit kommen wir nicht vorbei. In welcher Größe ist ein anderer Punkt. Das zweite, Upskilling. Natürlich gilt Upskilling auch für die berufliche Bildung. Ist doch völlig klar, dass die eine höhere Qualifizierung durchlaufen muss, um sozusagen in die Tuchfühlung der akademischen Ausbildung zu kommen. Das gilt für die akademische wie für die berufliche Ausbildung. Also das ist ein universeller Trend, wenn Sie so wollen. Da macht der eine dem anderen nichts vor. Drittens, Kompetenzvergleiche. Wenn man Deutschland und USA vergleicht, Kompetenz IHS, wir haben leider keine kompetenzbasierten internationalen Vergleiche. Die OECD hat es ja und so weiter. Dann kommt man zum Befund, in Deutschland hat man relativ hohe Kompetenzansprüche an die, die ein Studium beginnen. Das ist nicht in jedem Land so. Und Deutschland ist eben ein Land mit einer ausgebauten beruflichen Bildung, die einen großen Teil dessen substituiert, was andernorts eine akademische Ausbildung ist. Insoweit können wir das, glaube ich, nicht gegeneinander ausspielen. Und viertens der Punkt Durchlässigkeit mit Blick auf die gestuften Abschlüsse. Es eröffnet sich eine völlig neue Option, eine Realoption für jene, die einen ersten berufsbefähigen Abschluss haben und sich später berufsbegleitend einen Master machen. Die Hochschulen haben, meine Damen und Herren, das ist mein Eindruck, noch nicht die DNA dafür, sich um Weiterbildung und berufliche Bildung letztlich auch mitkümmern zu wollen, obwohl es ein unerschlossenes Einnahmenfeld ist für die Hochschulen. Und deswegen diskutieren wir immer noch die Berufsbildner hier und die Hochschulen dort. Und das klingt dann immer so, als ob die beiden nicht mehr können. Das können wir uns in einer Zeit knapper werdender Kräfte nicht mehr leisten.
Schönen Dank. Wer will nochmal noch? Ja, da muss ich noch ein bisschen kommentieren. Also ich gestehe sofort zu, André, Teilzeitstudien und berufsbegleitende Studien sind fast in Frankfurt an deutschen Universitäten, zumindest Fachhochschulen, das ist vermutlich ein bisschen besser bestellt. Insofern kann das auch tatsächlich abschreckend wirken. Auf der anderen Seite, in Nordrhein-Westfalen gibt es seit 20 Jahren, seit 1990, sogenannte Einstufungsprüfungen. Die sind genau für diese Zielgruppe gedacht. Sie müssen mindestens 25 Jahre alt sein, müssen eine Berufsausbildung abgeschlossen haben und mindestens 5 Jahre berufstätig gewesen sein. Und jetzt guckt ihr mal an, wie viele Menschen das gemacht haben. An der RWTH Aachen, in 20 Jahren, haben drei Leute das Studium abgeschlossen. Die meisten sind gar nicht erst angetreten, obwohl es vorbereitende Kurse gibt und ganz intensive Beratungsgespräche. In Bielefeld, in meiner Universität, in Mathematik, in Physik, in Chemie, in Biologie bisher keiner. Null. Wenn, dann sind es Erzieherinnen, die dann Pädagogik studieren wollen oder Psychologie. Und das ist schon fast der Kreis. Und jetzt kommen in der letzten Zeit sind dann Gesundheitswissenschaften dazugekommen. Das heißt, das Spektrum derer, die das überhaupt nutzen, ist ganz, ganz eng. Ja, und ich frage mich, warum eigentlich? Warum? Liegt das daran, dass es kein Teilzeitstudium ist, kein berufsbegleitendes, oder empfinden die selber schon, dass sie möglicherweise die kognitive Hürde zu hoch ist? Das kann ja auch durchaus ein Grund sein. Und ich habe nicht gesagt, dass die Gefahr des Scheiterns groß ist. Ich habe nur gefragt, wie wird dafür gesorgt, dass die kognitiven Fähigkeiten so sind, dass die Leute auch ein Studium abschließen können? Das ist meine Frage. Und das habe ich bis jetzt in der ganzen Debatte nie gehört. Da hat sich niemand zu geäußert. Und das ist das, was mir fehlt in der Diskussion. Und was den Weiterbildungsmaster angeht, das ist bisher jedenfalls kein akademischer Abschluss, um das ganz klar zu sagen. Weiterbildungsmaster ist ein Weiterbildungsmaster und sonst gar nichts. Es ist kein Bachelor-Abschluss, es ist kein Master-Abschluss. So, und jetzt muss man genau sagen, was will man eigentlich? Will man Weiterbildungsmaster, dann ist es vielleicht ein Kapazitätsproblem für die Hochschulen. Aber wenn man einen, ich sag mal, einen Fachmaster will, dann sind vielleicht die Anforderungen andere.
Ja, ich bin im Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen stellvertretender Bundesvorsitzender und leite eine mittelgroße berufsbildende Schule im Rhein-Hunsrück-Kreis mit 2100 Schülerinnen und Schülern und 110 Lehrkräften. Wir haben Bildungsgänge vom Nachholen des Hauptschulabschlusses bis zum Abitur. Wir haben ein durchlässiges System in der beruflichen Bildung, was allen, egal wie sie einsteigen, die Möglichkeit gibt, sich niveaumäßig nach oben zu arbeiten. Ein Beispiel, ich hatte in einem BVJ eine junge Frau, die aufgrund der elterlichen Verhältnisse von der schiefen auf die schiefe Bahn kam, die dann keinen Hauptschulabschluss machte. Der hat das in dem Berufsvorbereitungsjahr nachgeholt, hat dann die mittlere Reife gemacht in der Berufsfachschule, hat die so gut gemacht, dass sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllte, um ins Wirtschaftsgymnasium zu gehen, hat das Wirtschaftsgymnasium gemacht und studiert heute Jura. Solche Laufbahnen sind möglich und ich behaupte ganz einfach, wir haben ein noch nicht ausgeschöpftes nicht ausgeschöpftes Potenzial in dem Bereich der beruflichen Bildung auch auf der mittleren Management-Ebene. Das sind ja nicht nur Meister, Herr Timmermann, das sind auch staatlich geprüfte Techniker, die ihre Abschlüsse gemacht haben, staatlich geprüfte Gestalter, staatlich geprüfte Betriebswirte und all diese mittlere Management-Laufbahnen, die man zunächst mal nur mit mittlerer Reife Einstieg bekommen kann. Das Problem in Deutschland ist, die haben in der Tat Wissenslücken in Kernfächern, Mathematik, von mir auch Deutsch, Physik. Das liegt aber an dem bisherigen Bildungsgang. Die haben aber die kognitiven Voraussetzungen sind da. Sie sind, den geht nicht.
Dann mache ich lieber so.
Die kognitiven Voraussetzungen sind durchaus da, aber die Fächer sind nicht geschult genug. Was wir brauchen, ist ein vernünftiges System, was ineinander verzahnt, über Brückenkurse, diesen Menschen den Zugang in diesen Kernfächern auch an der Uni zu ermöglichen. Die Lücke ist, das Delta ist zu groß, was sie haben. Aber das heißt nicht, dass sie kognitiv dazu nicht in der Lage sind. Aber diese Fehlbestände an Wissen sind einfach aufzufüllen, vorher oder parallel. Und was ein Riesenproblem ist, diese Leute sind etabliert, sie haben ein Einkommen, teilweise Familie. Die können nicht wieder für nichts irgendwo studieren gehen eine ganze Zeit. Wir müssen Systeme schaffen der Dualität zwischen der Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten und Teilzeit zu studieren. Dann können wir auch noch Potenziale abschöpfen, die durchaus da sind. Und dann können wir auch noch Fachkräfte schaffen, die wir bisher nicht geschafft haben. Okay, schönen Dank.
Ja, ich will mich auch noch mal äußern zum Thema mehr Fachkräfte aus der beruflichen Bildung heraus. Ich will den Faden aufgreifen, den Martin Bethke-Felden hier schon aufgerollt hat und Herr Timmermann noch mal angesprochen hat. Meines Erachtens reicht nicht allein der formale Zugang von der beruflichen Bildung zur Hochschule, sondern in den berufsbildenden Schulen muss mehr getan werden, um kognitives Potenzial zu entwickeln. Und das hat natürlich dann Auswirkungen. Zum Beispiel der Anteil der berufsbildenden Schule an der Ausbildung im Vergleich zum Anteil an der betrieblichen Ausbildung. Und da gibt es ja schon lange den Konflikt auch mit der Arbeitgeberseite, diesen Anteil in berufsbildenden Schulen zu erhöhen. Zum Beispiel müsste man meines Erachtens die Sprachkompetenz besser entwickeln in berufsbildenden Schulen. Da fehlt es am Fremdsprachenlernen, da fehlt es am Deutschunterricht, da fehlt es an einer guten Gestaltung dieser Klammer von Allgemeinbildung und beruflicher Bildung. Das ist das eine. Das andere nochmal zum demografischen Faktor. Ich glaube, dass wir sehr viel Leerlauf haben und sehr viele Warteschleifen in der Bildung, die nicht sein müssen. Übergangsschule, Beruf. Herr Klöß, Sie haben eben diesen Begriff Ausbildungsreife erwähnt. Ich finde, dass von dem in einer fatalen Art und Weise Gebrauch gemacht wird. Ich bin selbst auch als Gewerkschaftsvertreterin im Verwaltungsrat, Gewerkschaft GEW. Und ich erlebe, dass dieser Begriff Ausbildungsreife dazu führt, dass alle Jugendlichen, die nicht in eine Ausbildung kommen, dem Generalverdacht ausgesetzt sind, dass sie nicht ausbildungsfähig sind. Das stimmt aber nicht. Die meisten sind Arbeitsmarktverlierer. Die sind sehr wohl in der Lage, eine Ausbildung zu machen, haben noch die Fähigkeit dazu, werden aber dann mit diesem Selektionsinstrument Ausbildungsreife schlichtweg für nicht ausbildungsreif erklärt. Und da ist ein großer Veränderungsbedarf, dieses Übergangssystem endlich zu überwinden und besseren Anschluss zu finden an die allgemeinbildende Schule, also Wechselschule, Ausbildung.
Wollt ihr direkt dazu oder erst später?
Dann gleich.
Ich kann auch so. Also ich glaube, dass Herr Klöß, damit der Begriff Ausbildungsreife nicht restriktiv wird, was ich weiß, dass nicht in Ihrem Sinn ist, muss man, glaube ich, sich überlegen, ob nicht der Weg, also was wir vorhin auch in der Arbeitsgruppe kurz diskutiert haben, ob nicht der Weg so gehen kann, dass also Jugendliche, sagen wir mal mit kognitiven Leistungsschwächen, die gibt es, oder das muss man anerkennen, dass es die gibt, trotzdem eine Ausbildung auch machen können und dann auch während ihrer betrieblichen Ausbildungszeit aber diese kognitiven Schwächen sozusagen sukzessive ausgleichen und da käme den Berufsschulen, das kann man nicht alles den Betrieben aufbürden, weil die damit überfordert werden. Aber es müsste neue Kooperationen geben und das kann auch dann ruhig länger als 3 Jahre eine Ausbildung dauern. Wie dann das finanziert wird, muss man auch überlegen. Aber ich denke, dieses Hin- und Herschieben, also ausbildungsreif, ausbildungsnichtreif oder so, das löst das Problem nicht. Man muss also auch sagen, der Betrieb bleibt bei seiner immens wichtigen Funktion im Berufsbildungssystem eben auch weiterhin ein Bildungsort, wobei er den Bildungsauftrag vielleicht aus seinen Eigengesetzlichkeiten nicht hinreichend erfüllen kann, aber da muss man also kooperative Unterstützungslösungen schaffen.
Dann würde ich jetzt
Wenn wir nach neuen Potenzialen suchen, insbesondere eben für das Segment hochqualifizierte Arbeitskräfte, also gemeinhin solche mit einem Hochschulabschluss, dann, und wir haben das bislang vorwiegend jetzt mit dem Begriff Durchlässigkeit diskutiert und dabei vor allem an solche Personen gedacht, die nicht über eine herkömmliche Studienberechtigung verfügen und da Zugänge durchlässiger gestalten. Aber ich will da noch auf eine andere Gruppe hinweisen, die man dabei leicht aus den Augen verliert und deren Potenzial sich in ganz anderen quantitativen Dimensionen bewegt. Wir haben im Bildungsbericht eine Abbildung, die Herr Heldmeier gemacht hat. Herr Weishaupt hatte die heute Morgen hier auch präsentiert. Da wird gegenübergestellt die schulische Abschlussstruktur der Bevölkerung und die berufliche Abschlussstruktur der Bevölkerung. Und wenn man da mal für die jüngere Kohorte, der 30- bis 35-Jährigen sind das, glaube ich, diese beiden Abschlüsse gegenüberstellt, Schulabschlüsse, Berufsabschlüsse, stellt man fest, dass fast die Hälfte aller Personen, die das Schulsystem mit einer Studienberechtigung verlassen, keinen Hochschulabschluss erwerben. Fast die Hälfte. Wenn man das hochrechnet, über eine bestimmte Alterskohorte, bewegt man sich im Millionenvolumen. Das erklärt sich aus 2 Gründen. Das sind erstens diejenigen, die nach Erwerb der Studienberechtigung gar nicht erst ein Studium aufgenommen haben, also gemeinhin die Studienverzichtler. Das ist ja ungefähr 30% eines studienberechtigten Jahrgangs. Und das sind zweitens diejenigen, die zwar ein Hochschulstudium aufgenommen, aber nicht abgeschlossen haben, also herkömmlich Dropout. Und das summiert sich auf etwa die Hälfte aller derjenigen, die das Schulsystem mit einer Studienberechtigung verlassen. Meine These ist, dass die eigentlich nicht auf Dauer für den Erwerb einer Hochschulqualifikation verloren sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema neue Studienformate. In dem Augenblick, in dem die Hochschulen weitaus flexibler, das ist das klassische Potenzial für das, was man mal Studium neben dem Beruf nannte, das ist die ursprüngliche Idee der Fernuniversität. In dem Augenblick, in dem die Hochschulen flexiblere Studienangebote anbieten würden, unter Nutzung von flexibleren Zeitstrukturen, unter Nutzung der neuen Technologien, der Möglichkeiten der neuen Medien, kombiniert durchaus mit den alten Formen eines Fernstudiums, könnte man erhebliche Teile dieses Potenzials durchaus noch für ein Hochschulstudium gewinnen, aber nicht als Substitut für eine berufliche Tätigkeit, sondern ergänzend zu einer beruflichen Tätigkeit. Und man würde sich in Dimensionen bewegen, die wir bei einer stärkeren Durchlässigkeit beruflicher Bildung Hochschule im Sinne von Personen, die noch gar keine Studienberechtigung haben, nie erreichen würden. Insofern müsste man wahrscheinlich auch über ein erweitertes Verständnis von Durchlässigkeit diskutieren, denn natürlich auch diese Gruppe hat etwas mit Durchlässigkeit zwischen Beruf und Hochschule zu tun.
Herr Wolter, nur die Bemerkung von Rauschenbach nochmal aufnehmen. Die Gruppe ist dann für andere Formen von Ausbildung gleichzeitig, ich sage jetzt mal pathetisch, verloren, weil die können nur das eine oder andere. Und wir haben einfach die Situation, dass...
Wir können doch etwas nacheinander machen.
Ja. Mehr wollte ich im Augenblick nicht sagen, dass wir dieses Problem, das Herr Klöß eingangs mit 6,1 Millionen Lücke beschrieben hat, egal was wir machen, der eine Bereich dehnt sich zu Lasten eines anderen aus, was immer das an Konsequenzen hat. Und dazu muss man sich verhalten und dazu braucht man auch eine politische Lösung. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen auf meiner Liste, Herr Rostampur und Herr Kneuper. Darf ich fragen, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt? Dann lasse ich es bei den beiden erstmal.
Ich wollte einen anderen Aspekt jetzt ansprechen. Also bei der Beziehung zwischen,
also wenn wir über die Beziehung zwischen Demografie und Fachkräftebedarf sprechen, müssen wir natürlich nicht nur der Einfluss auf Angebot von Arbeitsplätzen, Arbeitskräfte sozusagen berücksichtigen, sondern auch auf die Nachfrage. Normalerweise wird angenommen, dass der Bedarf an Fachkräfte sozusagen konstant bleibt, sogar steigt und das Angebot dann sinkt. Also wenn es stimmt, dass die Bevölkerungszahl längerfristig sinkt, dann sinkt eigentlich auch der Verbrauch bei gleichbleibendem Pro-Kopf-Verbrauch. Und wenn der Verbrauch sinkt, dann muss sich auch die Produktion anpassen. Und bei sinkender sozusagen Bevölkerungszahl und gleichbleibender sozusagen Entwicklung der Wirtschaft werden wir zwangsläufig auch weniger Fachkräfte sozusagen benötigen. Der Mangel an Fachkräften, meiner Meinung nach, ist eher auf die Fortschritte bei der Technik zurückzuführen. Also jeder entwickelte sozusagen die Technik ist, dann braucht man proportional mehr sozusagen qualifizierte Fachkräfte als einfache Arbeitskräfte. Aber eine direkte Beziehung, also in der Strecke, wie es diskutiert wird, zwischen Demografie und Fachkräftemängel sehe ich eigentlich weniger.
Dankeschön. So, und Herr Kneuper.
Ja, wenn ich Ihre Ausführungen, Herr Walter, nochmal reflektiere und Sie gerade auf die Dropout-Quote hinweisen, dann und gleichzeitig die Diskussion hier im Raum beobachte, dann fällt mir eins auf. Wir sprechen eine ganze Menge über Eingangsressourcen, also Output von Universitäten, von Schulen. Es wird über Schulen auch gerne gesprochen, dass es dort die Qualität gesteigert werden soll. Aber ich glaube, über die Qualität von Lehre zum Beispiel in der Universität haben wir relativ wenig gesprochen. Die Angebotsformate waren im Spiel, aber relativ wenig, wie denn eigentlich die Qualität von Lehre aussieht, wie denn die Lehrenden an Universitäten zu Lehre qualifiziert werden, wie sie hochschuldidaktisch ausgebildet werden und fortgebildet werden. Wenn ich an meine wissenschaftliche Karriere denke, weiß ich bin da reingefallen, ohne auch nur ansatzweise entsprechende Ausbildung zu bekommen, war an der Uni da von Herrn Timmermann. Ja. Aber jetzt ein wenig ernsthaft gesprochen, ich glaube, das ist ein Problem, das ist vielleicht in unterschiedlichen Fächern auch jeweils anders ausgeprägt, also da gibt es ja auch gewisse Fachkulturen. Und wenn ich jetzt die Schleife zurücknehme zum Bildungsbericht, so würde ich sagen, dass insbesondere zu solchen Prozessmerkmalen, das ist ja schon länger in der Debatte, zu solchen Prozessmerkmalen sowohl im Kita-Bereich als auch in der Schule, als auch im berufsbildenden Bereich, aber eben auch in der Hochschule einfach vernünftige Indikatoren fehlen, vernünftige Befunde fehlen und ich mir da eigentlich mehr wünschen würde und insbesondere in dem Bereich würde ich auch einen Forschungsbereich sehen, den das DIP vielleicht angehen könnte in der Zukunft, denn das sind wichtige Aspekte, die wir eben in der Bildungsadministration, da bin ich jetzt gelandet, einfach auch benötigen, um da entsprechende Entscheidungsgrundlagen zu haben.
Dankeschön und trotzdem nochmal Martin Wethke.
Ich möchte nur zu einem Satz etwas sagen, und zwar warum Bildungspolitik schlecht beraten ist, ihn sich zu eigen zu machen, nämlich den Satz, die Zahl der Köpfe ist begrenzt. Meine Damen und Herren, der Satz klingt richtig, er ist falsch. Weil die Zahl der Köpfe davon nicht nur von der Zahl abhängig ist, sondern davon, wie man Köpfe gewinnt. Und im Augenblick haben wir die Situation, dass wir sehr viel mehr Köpfe dann, als der Arbeitsmarkt überhaupt verkraften kann. Und wenn wir also heute die Zahl der Arbeits- und der stillen Reserve und der nicht genutzten Kapazitäten durch geringfügige Beschäftigung, durch Teilzeit, durch nicht gewollte Teilzeitbeschäftigung nehmen, dann werden Sie gleich sehen, wie viel mehr Köpfe wir zur Verfügung haben. Aber da steckt auch ein Qualifizierungsproblem drin. Wenn Sie sich klar machen, dass etwa, worauf Herr Klöß und worauf auch ich hingewiesen habe, der Saldo, der Wanderungssaldo, deutlich also geringer geworden ist, was die Zuwanderung angeht. Das ist ja nicht naturwüchsig so, sondern das hängt dann etwas mit den Arbeitsbedingungen und den Beschäftigungsbedingungen in Deutschland zusammen. Und das kann man erhöhen. Also haben Sie sofort eine Erhöhung der Köpfe. Oder wenn Sie die ökonomisch gesicherten Zusammenhänge zwischen Qualifikation, Erwerbsarbeitszeiten und Produktivität nehmen, dann werden Sie, dass mit jeder höheren Qualifizierung Sie die Zahl der Köpfe erhöhen, die einer Volkswirtschaft zur Verfügung stehen. Also ich denke, die Bildungspolitik sollte sich diese Möglichkeiten, die Zahl der Köpfe durch gezielte Qualifizierung und Bildungspolitik zu erhöhen, dann doch eher zu eigen zu machen, als wie die Schlange, das Kaninchen vor der Schlange vor dem Satz stehen, also die Zahl der Köpfe ist begrenzt.
Das war ein Schlusswort.
Nein.
Ich würde die Diskussion damit hier im Raum beenden. Danke in erster Linie denjenigen, die uns ihre kritische Rückmeldung gegeben haben. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und sich drei Monate nach der Veröffentlichung des Bildungsberichts noch einmal mit Ihnen beschäftigt haben, und zwar ausführlicher. Uns in gewisser Weise, nicht nur in gewisser Weise von uns Mut eingefordert haben, sondern auch solchen gemacht haben. Was die Sprache angeht, wir werden es beherzigen. Und ich denke im Übrigen, dass der Bildungsbericht 2012 dann vielleicht das eine oder andere, was wir hier diskutiert haben, schon wird aufnehmen können. Ich hoffe es jedenfalls. Ihnen nochmal herzlichen Dank, denjenigen, die diese Tagung möglich gemacht haben, den Ländern, der KMK und dem Bund, Dank. Und allen, die nicht aus Berlin sind, eine gute Heimreise. Ihnen, die aus Berlin sind, einen guten Heimweg. In dem Sinne.